Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Claudia Deeg.
Zu Gast im Studio Margret Rasfeld, Mitbegründerin der Initiative Schule im Aufbruch. Was da genau dahinter steckt, das klären wir noch. Frau Rasfeld, lassen Sie uns erstmal bitte über den Punkt reden. Wie wichtig und wie toll, wie wertvoll ist es, dass sich jetzt alle erstmal ab morgen wiedersehen? Kinder, Jugendliche, Lehrerinnen, Lehrer.
Ja, das ist total wichtig, weil ja die Kinder und Jugendlichen ihre Freunde vermissen, die Gemeinschaft vermissen. Die gehen ja in der Regel nicht in die Schule, weil das Lernen da so toll ist, sondern weil sie da ihre Freunde treffen. Und in vielen Familien ist es einfach auch beengt gewesen, gab es Stress. Sie kamen mit diesem Fernunterricht häufig nicht klar. Und deswegen freuen sich alle jetzt auf ein Wiedersehen, was vielleicht ein bisschen anders ausfällt als normalerweise. So vielleicht muss man in Etappen reingehen und so weiter, aber dennoch, meine Freunde sind da, ich bin da und es ist schön, dass Schule jetzt so eine positive Emotion hervorruft.
So als Ort der Begegnung, ne?
Genau.
Aber so positiv das ist, schauen wir mal auf die vergangenen Monate. Das Coronavirus hat ja schon eklatant aufgezeigt, wo es in Deutschland in Sachen Bildung klemmt, oder?
Ja, total. Es ist ähnlich wie in der Fleischindustrie, wenn ich Tönnies mal nehme. Ja. Wir wissen das alle schon ganz lange. Jetzt gab es da diesen Wahnsinns-Hotspot und so weiter. Und es wurde aber sofort reagiert und versucht, am System etwas zu ändern. Das sehe ich jetzt bei Schule nicht so. In Schule kriegt jetzt jeder ein Gerät. Das ist keine systemische Veränderung. Aber Corona hat nochmal richtig die Schwächen, die Katastrophen, kann man ja fast sagen, die wir schon lange kennen, nämlich die Abhängigkeit der Bildung von der Herkunft.
Sozialer Status.
Deutschland als so reiches Land steht ganz, ganz am Ende. Also da gibt es die höchste Abhängigkeit des Bildungserfolgs vom sozialen Status. Das Zweite ist, in jedem Schulgesetz steht ganz vorne, auch in Rheinland-Pfalz, Kinder sollen lernen, selbstbestimmt zu lernen, selbstorganisiert und so weiter. Corona hat gezeigt, dass viele es offensichtlich nicht lernen in Schule.
Sondern jetzt dann angewiesen waren auf die Hilfe der Eltern zum Beispiel?
Ja, weil sie normalerweise werden sie frontal, also ich mache ein bisschen schwarz-weiß, es gibt ja 1000 Ausnahmen, aber oft ist es so Arbeitsblatt ausfüllen, also alles so kleinschrittig, alles vorgegeben, der Lehrer steht vorne und du erfüllst etwas, was dir gesagt wird. Und jetzt sollst du auf einmal dich selber motivieren, selbstorganisiert arbeiten, das ist vielen schwer gefallen. Und das Dritte ist, es zeigt, in welchem digitalen Nirvana Deutschland ist. Gegenüber anderen Staaten wissen wir auch schon lange. Nur jetzt hat es dazu geführt, dass plötzlich vieles einfach nicht mehr funktionierte. Und das war dann auch gut so. Ich hoffe, dass jetzt auch entsprechend nachgedacht wird. Ja.
Es zeigten sich aber auch riesige Unterschiede. Sie haben eben schon gesagt, Sie zeichnen jetzt schwarz-weiß. Es gehört ja auch dazu, wir hatten wirklich alles. Also vom engagierten Lehrer mit eigenen Videos und Podcasts, ja, bis hin zu Lehrern, die regelrecht abgetaucht sind. Auch das gab es. Wie kann sowas eigentlich sein, dass es da so riesige Unterschiede gibt?
Ja, die Lehrer sind unterschiedlich affin zu neuen Medien. Auch vorher schon gewesen. Das ist das eine. Das andere ist, es gibt aber auch Schulen, die sind gar nicht am Netz. Ja, es gibt Kinder, die haben zu Hause vielleicht gar keine Möglichkeiten. Da gibt es vielleicht eine Station und da sind 7 Kinder da. Also da gibt es so unterschiedliche, komplexe Situationen. Das kann man nicht unbedingt den Lehrern zuordnen. Aber ich habe auch gehört, dass manche Schulen total abgetaucht sind, andere waren und total aktiv und so weiter. Also die Unterschiede sind gravierend. Wie es auch an der heutigen Schule eben so ist, dass es an jeder Schule einzelne Lehrer gibt, die sehr innovativ sind, die ganz anders arbeiten, aber das System noch im Alten verharrt.
Und an diesem System möchte Margret Rasfeld gerne etwas ändern. Zu Gast in SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Frau Rasfeld, Sie haben selber ja eine Schule gegründet, Evangelische Schule Berlin Zentrum, waren dort Schulleiterin bis 2016. Wissen Sie, wie es an der Schule lief, die Sie gegründet haben, jetzt während der Corona-Pandemie?
Ja, so in etwa weiß ich das. Es lief gut, weil ja alle gewohnt waren, selbst organisiert zu arbeiten, sich gegenseitig zu helfen, projektbasiert zu arbeiten. Insofern unterstützt werden durch Coaching-Gespräche. Das alles kann man natürlich digital machen. Die haben sich morgens getroffen.
Digital getroffen?
Digital getroffen, haben sich überlegt, was mache ich heute? das Material, was noch nicht digitalisiert war, wurde in den ersten 2 Wochen schnell noch digitalisiert. Das war noch nicht vollständig vorher so gewesen. Und dann haben die sich an ihre Arbeit gesetzt, zum Teil auch zu zweit oder zu dritt. Mhm. Und die wöchentlichen Coaching-Gespräche konnten natürlich auch digital stattfinden. Und kleine Projekte kann man natürlich wunderbar zu Hause machen, auch in Gruppen.
Also ich habe mir diese Homeschooling-Stundenpläne angeschaut auf der Homepage und das ist schon beeindruckend. Also es macht einen wirklich sehr gut organisierten Eindruck, dass insofern die Kinder einen Rahmen hatten, in dem sie sich bewegt haben.
Genau. Ne? Sie hatten einen Rahmen, also Freiheit braucht Struktur. Mhm. Sie haben auch in Präsenz einen Rahmen. Mhm. Und so geht es vielen, vielen Schulen, die so arbeiten. Wir sind ja nicht die Einzige. Leider berichtet die Presse da so wenig drüber.
Ja, aber es war einer der Punkte, den Sie eben angeführt haben, also Digitalisierung, dass jetzt Corona gezeigt hat, da klemmt es an allen Ecken und Enden. Wäre denn jetzt wirklich gerade jetzt der richtige Moment, da durchzustarten? Oder würde das jetzt nicht bei allem die Lehrerinnen und Lehrer und Schulleiter noch mehr überfordern?
Also es kommt darauf an, was man darunter versteht. Wenn man die Schule so belässt, wie sie ist, nämlich vorgefertigte Themen zu behandeln, alles normiert und jetzt aber digital, hätten wir null Innovation und würden vielleicht sagen, jetzt sind wir eine tolle Schule der Zukunft. Und da ist die große Gefahr, ja, dass man jetzt quasi im alten Denken bleibt. Wir sehen das jetzt, als erstes kamen die Abschlussklassen bei Corona in die Schule, damit bloß die Abschlüsse gemacht werden können. Der Schwerpunkt wurde auf Deutsch und Mathe gelegt und so weiter. Die große Gefahr ist jetzt, dass wir aufpassen, dass wir nicht in die Falle laufen, Kinder weiter zu verzwecken mit standardisierten fremden Dingen, die sie zu erfüllen haben, jetzt aber individualisierter.
Ich frage mich nur immer, so schön das ja ist, wenn dann Lehrerinnen und Lehrer Laptops bekommen, auch die Schüler ausgestattet werden, vielleicht auch mit einer E-Mail, wie es jetzt ein Politiker gefordert hat und sich dann Hohn und Spott dafür eingefangen hat, weil an den E-Mails hapert es ja oftmals nicht so sehr. Aber das muss ja auch alles gemanagt werden. Mhm. Also wer macht da den Support?
Also die Lehrer, also es muss an jede Schule muss ein IT-Support zusätzlich. Das können wir uns nicht noch da als Lehrer, Lehrerin da aus dem Ärmel schütteln. Also die Arbeitsbelastung der Lehrer ist mehr als 100%. Also einen richtigen Fachmann, IT-Menschen vielleicht für mehrere Schulen ein, der auch jederzeit da ist. Und die LehrerInnen, die brauchen Fortbildung. Aber man kann es ja auch so machen, man kann mal schauen, was ist an der Schule schon vorhanden. Man kann auch ältere Schüler einsetzen, vielleicht auch jüngere. Manche sind ja total fit. Ja, also wenn es jetzt darum geht, zum Beispiel auch Tools zu benutzen, wie mache ich einen Stop-Motion-Film, wie schneide ich einen Podcast, wie erstelle ich ein E-Book und so weiter. Da ist ja die ganze Expertise schon in der Schule vorhanden, sodass man sich mal alle zusammensetzen kann und sagen, wie organisieren wir jetzt die innere Expertise, dass die in die Breite geht.
Hapert es auch daran, dass irgendwie zu wenig zusammengearbeitet wird und jeder so vor sich hin wurschtelt?
Ja. Also es gibt viele Schulen schon, auch weiterführende, da arbeiten Kollegen in Teams, in Jahrgangsteams. Aber an vielen Schulen wird im Fächerkorsett gearbeitet und jeder putschelt vor sich hin.
Aber das Entscheidende, was Sie eben gesagt haben, ist ja, also selbst wenn wir dann das mit der Digitalisierung schaffen, es muss das Grundlegende verändert werden. Ich habe in Ihrem Buch gelesen, Bulimie lernen. Also man lernt für Prüfungen und dann wird der Stoff vergessen. Zu über 95%, sagen Sie. Das ist eine enorme Zahl. Stimmt es?
Ja, Sie können es an sich selber ausprobieren.
Um Gottes Willen, fragen Sie mich nichts ab, was ich fürs Abi gelernt habe.
Ja, genau. Das ist dieses reine Stoffwissen, nicht mit Leidenschaft und so. Die meisten sagen ja, an den Lehrer erinnere ich mich noch, weil der leidenschaftlich dies und jenes in mir geweckt hat, irgendetwas, wo auch meine Gabe liegt. Das gelingt aber nicht, wenn ich 130 Jugendliche oder 100 am Tag habe, auf die ich mich einstellen soll, die individualisiert lernen können sollen, die wertgeschätzt werden sollen. Die Schule ist so strukturiert, dass wir die Grundlage allen, nämlich Beziehung, eher verhindern in den weiterführenden Schulen als ermöglichen. Und deshalb müssen wir da einfach alles neu
denken,
gestalten, umkrempeln.
Genau. Margret Rasfeld in SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Jeder war mal selbst Schülerin oder Schüler. Und das ist der Vorteil und gleichzeitig der Nachteil, dass beim Thema Schule deshalb wir alle mitreden können. Das ist ein bisschen wie beim Fußball. Margret Rasfeld, geboren 1951 bei Gladbeck. Frau Rasfeld, wie war Ihre Schulzeit?
Ja, meine Schulzeit. Da gab es noch die Geschlechtertrennung.
Das heißt, Sie waren auf der Mädchenschule?
Ich war auf einer Mädchenschule und es wurde katholisch und evangelisch getrennt. Ich war in einer Grundschule, da gab es einen Zaun dazwischen und unterschiedliche Pausenzeiten. Ich habe noch einmal mit dem Rohrstock durch die Hand bekommen in der zweiten Klasse, weil ich beim Kneten geflüstert habe. Ich musste 2 Stunden Schönschrift Sütterlin machen jede Woche. Also alles noch sehr oldschool. Ich glaube, die Grundschule war ganz okay. Wir sind auch immer viel rumgestöbert, nachmittags im Wald und so weiter. Also die Kindheit war anders als heute, weil wir alles machen durften und keiner Angst hatte vor uns, weil es so viele Autos gab oder irgendwelche fremden Personen, die vielleicht dir etwas hätten antun können. Insofern war das eine gute Balance. Ich war auch eine gute Schülerin. Ich kam dann als Einzige aufs Gymnasium. Ich komme aus dem Arbeiter- und Zechenviertel und selber aus einer bildungsfern, würde man sagen, heute Familie. Und ich kann mich an die ersten 2 Jahre am Gymnasium erinnern, an eine Frau noch, Frau Sures, unsere Klassenlehrerin, die sehr viel Theater gespielt hat und solche Sachen mit uns gemacht hat. Dann kann ich mich nur noch sehr wenig erinnern. Ich habe eine Jugendgruppe geleitet. Da kann ich mich auch noch dran erinnern. Oberstufe kaum noch. Ich weiß, dass wir oft beschämt wurden. Also ich auch persönlich und
aber Sie haben das Abitur gemacht.
Ja. Ich habe Abitur gemacht.
Sie haben dann studiert, Bio und Chemie.
Habe dann studiert und bin dann auch aufs Lehramt-Gymnasium und bin dann jetzt muss ich noch dazu sagen, meine Jugendzeit war geprägt von den 68ern natürlich, also Ökologiebewegung, Friedensbewegung, Anti-Atomkraft-Bewegung, dies alles habe ich natürlich mitgenommen in meine Arbeit und mit meinen Fächern Chemie und Bio.
Aber
gibt's da wunderbare Gelegenheiten, vieles aufzugreifen.
Aber wenn Sie als, ich sag mal, klassische Gymnasiallehrerin dann gearbeitet haben, gab es denn irgendwann mal eine Situation oder einen Klick, wo Sie gesagt haben, nee, so möchte ich eigentlich nicht mehr arbeiten? Oder kam das?
Ja, ich bin pädagogisch nicht ausgebildet worden. Also mit Chemie und Bio wurde man früher überhaupt nicht pädagogisch ausgebildet. Dann war ich noch 14 Karäter. Das heißt, damals gab es so einen großen Lehrermangel wie heute. Und dann wurden auch Lehrer nach der ohne Referendarzeit einfach in die Schulen gesteckt. Da gehörte ich zu. Das heißt, ich wurde nicht auf irgendetwas so gepolt, wie man eine Stunde macht und sich alles vorher ausdenkt. Okay. Und ich hatte da die Kinder und ich hatte Kinder, die sehr, sehr fit waren und die viele Ideen hatten. Zum Beispiel kamen sie und sagten, Frau Rasfeld, da in der Straße sind alle Bäume eingemauert, der Asphalt geht hoch, wir müssen die Bäume retten. Ja, dann haben wir die Bäume gerettet. Das hat ein Jahr gedauert, bis wir die Stadt überzeugt hatten, weil die kam natürlich kein Geld, geht nicht und so weiter. Kinder lassen aber nicht locker, das habe ich gelernt. Kinder lassen nicht locker, Kinder wollen was machen, Kinder wollen kollaborieren. Und Kinder haben super Ideen. Und so habe ich immer von den Kindern gelernt. Und dabei haben wir natürlich politisch auch gelernt. Also fachlich und politisch. Wir hatten einen riesen Schulgarten mit den ganzen Bio-Geschichten. Wir sind rausgegangen, haben andere aufgeklärt.
Irgendwann sind Sie aber dann in diesen Zweig gegangen, dass Sie Gesamtschulen aufgebaut, gegründet haben.
Genau. Also ich habe viel in diesem Gymnasium anders gemacht. Es sollte auch vieles verboten werden. Aber immer, wenn was verboten werden sollte, habe ich einen Preis gewonnen. Oder wir. Und dann bin ich sehr bewusst in ein inklusives System gegangen, nämlich Gesamtschule, und zwar Gesamtschule mit Inklusion. In Essen wurde eine neue gegründet wegen Überhang. Und da wollte ich Schulleiterin werden. Und das hat auch geklappt. Das war eine sehr bewusste Entscheidung. Und da habe ich mich auch beworben man musste ja dann da so eine Rede halten, wie man sich vorstellt, wie man die Schule gestaltet. Und da habe ich alles gesagt, was ich anders machen will. Und bin durchgekommen gegen 13 andere Mitbewerber.
Da strahlen Sie heute noch von, weil da schwingt schon auch Stolz mit, dass Sie das damals geschafft haben, mit dem, oder?
Ja. Genau. Ja. Und die Schule ist dann ganz anders geworden. Und das war,
und das war dann Ihr Weg bis hin zu der Schule, die Sie in Berlin
gegründet
haben? Genau, da
habe ich vieles von mitgenommen aus Essen. Also über viele Elemente, wie der Schulfachverantwortung, die wöchentliche Schulversammlung, die Auszeichnungskultur und so weiter. Und in Berlin haben wir dann noch weiteres draufgesetzt, weiterentwickelt. Also
und
ist
wie
nicht
das?
So gewesen, Klick
ja,
und
okay,
etwas kam vom Himmel, sondern ein kontinuierlicher Weg.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Margret Rasfeld, sie hat die Evangelische Gemeinschaftsschule Berlin Zentrum gegründet, mehrere Jahre geleitet. Ich fasse die Schulphilosophie mal so zusammen: Jedes Talent zählt, es geht um nachhaltige Bildung. Was ist das Außergewöhnliche, wenn Sie versuchen, das mal kurz und knapp zu beschreiben?
Mhm. Sie haben ja vorhin gesagt, jeder ist mal zur Schule gegangen und kann daher seinen Senf dazu tun. Das heißt aber auch, jeder lebt in diesem alten Musterschule. Ja, und es ist unheimlich schwer, aus Mustern und Vorannahmen auszubrechen. Zum Beispiel Kinder brauchen Druck, Kinder brauchen Noten und so weiter. Und deswegen haben wir uns Musterbrüche überlegt. Musterbrüche helfen, dass man nicht so schnell wieder zurückfällt. Und unser erster Musterbruch heißt, wir nehmen alle Kinder und trennen sie nie nach Leistung. Das war übrigens auch eine Vorgabe. Wir sind in einem Pilotprogramm Gemeinschaftsschule gewesen, daher auch wissenschaftlich begleitet. So, dann haben wir noch eins draufgesetzt, weil eine große Herausforderung ist, das Zusammenleben zu lernen und mit Diversity gut umgehen zu können. So wie arbeitet ja die Wirtschaft heute schon und das wird sich ja noch sehr viel stärker ausprägen. Also Jahrgangsmischung, 7., 8., 9. Klasse, Berlin hat 6 Jahre Grundschule. Damit war klar, du kannst jetzt keine Frontalbeschallung machen und im Gleichschritt arbeiten. Kinder bringen sich selbst organisiert die Basics bei, die sie für die zentralen Prüfungen brauchen und die auch wichtig sind. 10 Stunden von 36 ist Basic-Lernen mit gutem Material. Der Lehrer ist im Raum. Ich frage aber Mitschüler, bevor ich den Lehrer frage. Der Lehrer hat dadurch Zeit, sich zu Einzelnen hinzusetzen, auch mal was zu erklären und so weiter. Also Entlastung durch Peer-Learning, zusammenarbeiten, sich helfen. Grundprinzip macht Freude, ist ja ein Grundbedürfnis des Menschen. Und Montessori hat es schon lange vorgemacht. Also gar nichts Neues. Das zweite ist ein Tag die Woche Projekt lernen. Zu einem Oberthema wie Wasser überlegen sich die Jugendlichen in Gruppen Forscherfragen und haben dann 6 Wochen Zeit, 5 Stunden pro Woche, diesen Forscherfragen nachzugehen, Experten zu befragen, rauszugehen und
jetzt
so
müssen wir vielleicht aber der Vollständigkeit halber sagen, es ist ja eine private Schule. Das heißt, inwiefern entspricht das aber auch den Lehrplänen? Also geht sowas einfach
ja,
so?
Ja, ich kann jetzt gleich mehrere andere Schulen, öffentliche Schulen aufzeigen, die genauso arbeiten.
Das geht, okay.
Ja, ja, entspricht dem Schulgesetz, ja. Selbstbestimmt lernen, selbstorganisiert lernen und so weiter.
Und auf diese Schule gehen dann aber vor allem, schicken da vor allem Bildungsbürgerfamilien ihre Kinder hin? Oder wie ist da die Klientel, damit das auch so funktioniert, frage ich mich.
Es funktioniert, nehmen Sie die 4. Gesamtschule Aachen mit völlig diversem Klientel. Bei uns ist so, das ist zwar eine Schule in freier Trägerschaft, aber wir haben keine Ressource mehr. Wir arbeiten mit ganz normalen Ressourcen. Das Schulgeld ist so, wie man es für einen Kindergarten bezahlt, einkommensabhängig. Und wir haben 25%, die nicht zahlen, die auch Schulgeld befreit sind, die Büchergeld befreit sind und so weiter.
Also zum Beispiel
und
aus Hartz-IV-Familien.
Wir haben dann 85 Flüchtlingskinder dann aufgenommen. Und damit hatten wir dann endlich auch die kulturelle Diversity viel stärker noch ausgeprägt als vorher.
Und es gibt die Fächer Verantwortung und Herausforderung.
Genau. Also wichtig ist Projekt, Verantwortung und Herausforderung. Verantwortung lerne ich, indem ich Verantwortung übernehme. Das haben 11-jährige Kinder 1999 an meiner Schule in Essen erfunden. Die haben gesagt, wir brauchen keine Lehrer. Wir können auch alleine rausgehen. Wir haben vorher schon viel im Stadtteil gemacht. Und bedeutet, jeder sucht sich eine verantwortliche Aufgabe im Gemeinwesen. Das kann was Ökologisches sein, das kann sein, sie helfen Schülern im sozialen Brennpunkt, sie arbeiten mit Flüchtlingskindern, sie machen was mit alten Menschen im Kindergarten, machen kleine Projekte, pflanzen Bäume, betreuen, machen Unterrichtsstunden in Grundschulen zu ökologischen Themen und. Also das Feld ist breit.
Aber das klingt so, das braucht Zeit, das braucht Aufwand, als würde dafür möglicherweise, keine Ahnung, Mathe, der Dreisatz hinten runterfallen.
Wir machen das in, als Ganztagsschule ist das ganz einfach, mhm. weil da hat man ja viele Stunden im Ganztag, die man sinnstiftend einbringen kann. Dies Fachverantwortung hat sich ziemlich durchgesetzt in Deutschland. Ich würde sagen, so 300 bis 400 Schulen machen das. Da sind auch Halbtagsschulen bei. Das kann man koppeln an Ethik, an Religion, an Gesellschaftswissenschaften und so weiter, die da unterschiedliche okay. Stunden reingeben, Übungsstunden reinsetzen. Und dann, und das ist das Lieblingsfach aller, ist dann der nächste Schritt, Herausforderung, weil eine große Kompetenz für die Zukunft ist, mit Unsicherheit umgehen. Und in der Schule ist alles sicher. Der Lehrer geht rein und weiß, was am Ende rauskommen soll. Ja, ist alles auf Sicherheit und Kontrolle geprägt. Und mit Unsicherheit umzugehen ist total wichtig in Zeiten von Transformation. Oder jetzt sehen wir es ja auch bei Corona, wie viel Angst auch wieder da ist. Und Herausforderung bedeutet, du suchst dir eine Herausforderung. 3 Wochen am Anfang des Schuljahres ist das bei uns. 3-mal, wenn du 13, 14, 15 bist, in Klasse 8, 9, 10, gehst du raus in die Welt und musst mit 150 Euro 3 Wochen überleben. In der Regel Gruppen von 4 bis 6. Es gehen Lehramtsstudierende mit oder angehende Sozialarbeiter, aber deren Rolle ist ganz im Hintergrund. Also die führen nicht die Gruppe, sondern die sind eher so auch aus rechtlichen Gründen da. Aber sie lernen auch viel, nämlich das, was sie an der Uni nicht bekommen. Und das ist total toll. Die gehen wandern, die Fahrrad fahren, die sind auf dem Wasser, die müssen anklopfen. Du kannst ja keine Jugendherberge leisten. Die klopfen dann an und lernen, sich mit Fremdem und Fremden anzufreunden. Auch eine riesen
und
Herausforderung.
Und was für eine Freude, wenn man es am Ende dann geschafft hat.
Ja, und man schätzt alles, was man zu Hause hat. Eine Dusche, eine Toilette und eine Mutter, die kocht.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Ihr Stichwort oder Ihre Herzensangelegenheit ist Bildung für nachhaltige Entwicklung. Um welche Bildung geht es da?
Ja. Also wir stecken ja nicht nur in der digitalen Transformation, sondern wir stecken auch schon drin in der Transformation zur Nachhaltigkeit. Unsere Lebensweise, Konsummuster, Ernährungsmuster und so weiter haben uns jetzt vor die Wand gefahren. Wir verbrauchen in Deutschland mehr als 3 Erden durch unsere Lebensweise, haben aber nur eine. Ja, das zeigt die Größe der Transformation, die wir nicht nur technisch lösen können, sondern durch neue Leitbilder, teilen statt kaufen. Ja, würde in der Schule heißen Zusammenarbeit. Also wir müssen von dieser Konkurrenz gegeneinander höher, schneller, weiter, effizienter, mehr, G8 ist höher, schneller, weiter, effizienter, ja, hin zu einer Kultur der Kollaboration, Zusammenarbeit für eine nachhaltige Welt. Und das braucht Bildung, eine andere Bildung, nämlich die größte Bildung ist der heimliche Lehrplan. Vom Wissen vergessen wir vieles, aber wie wir lernen, wie die Kultur ist, gegeneinander oder miteinander, zersplittert oder in Systemen denkend, projektorientiert oder klein-klein, das alles prägt die Menschen und im deutschen Bildungssystem herrscht sehr viel Angst und Druck.
Aber wenn ich das jetzt höre und wenn ich gleichzeitig mir nochmal vergegenwärtige, was auch in meinem Bekanntenkreis viele Eltern gesagt haben, dann war doch deren größte Sorge, Hilfe, 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 was wurde jetzt alles versemmelt, verpasst an Wissensvermittlung in dieser Corona-Zeit, weil das mit der Schule alles nicht klappte. Mhm. Und jetzt kommen Sie mit ganz anderen Aspekten. Mhm. Also wie kriegt man das zusammen? Das kriegt man nur durch einen radikalen Bruch hin.
Das kriegt man erstmal zusammen, indem man aufs System blickt, fragt, was wollen wir eigentlich? Die Eltern möchten, dass es ihren Kindern gut geht. 40% der Kinder sind psychosomatisch krank durch Schule, weil sie einen verinnerlichten Leistungsdruck haben, glauben, die Erwartungen nicht zu erfüllen, sich als zu schlecht empfinden und so weiter. Alle sagen, wir brauchen Teamwork, Empathie, wirksam, Selbstwirksamkeit, Resilienz. Und so wie wir Schule bauen, bewirken wir das Gegenteil oft. Also wir brauchen mal den Systemblick. Die Eltern rennen einfach mit dem Hamsterrad, so wie wir alle. Und deswegen ist ganz wichtig, dass man viele Eltern erreicht, damit die merken, wow, was machen wir denn da eigentlich? Und dann muss man zeigen, wie es anders gehen kann. Und dann gehen auch Eltern mit.
Aber der Handwerksmeister sagt auch, meine Auszubildenden können nicht mal mehr richtig rechnen und schreiben.
Ja.
Und bleibt das dann nicht auf der Strecke?
Ist doch Ausdruck des alten Systems. Mhm. Mhm. Wir haben viele Abiturienten, die keinen Dreisatz können. Ist doch, zeigt doch, dass da was nicht stimmt in dem System.
Gleichzeitig,
ich bin total dafür.
Ja, gleichzeitig aber, haben wir aber doch diese PISA-Studien, die zeigen, dass zum Beispiel Singapur mit einem wahnsinns strengen System, dass da die Schülerinnen und Schüler so gut abschneiden.
Ich sag mal was zum Silicon Valley. Ja. Die Großen schicken ihre Kinder auf Montessori-Schulen. Ja, ja, die ganz Großen. Und wenn man von Silicon Valley rausfährt, sind Zäune, ganz hohe Zäune an den Zügen, damit die sich nicht haufenweise umbringen.
Hm. Okay. Ja?
Also wollen wir, dass Kinder sich umbringen? Es bringen sich ja heute schon Kinder um, weil sie den Druck nicht aushalten und so weiter. Oder wie sollen unsere Kinder aufwachsen? Ja, Kinder sind die Seismografen der Gesellschaft. Kinder haben zarte Kinderseelen. Kinder brauchen Spielen. Kinder brauchen Natur. Also diese ganze Naturzerstörung ist ja Ausdruck von Entfremdung. Also müssen wir doch jetzt die Kinder in die Natur schicken. Da können sie staunen, ganz viel finden. Wir können der Natur total viel abgucken. Biomimikrie, ja. Mhm. Und sehen, oh wow, und wie alles mit allem zusammenhängt. Wer Natur nicht kennt und persönlich kennengelernt hat, wer die nur über den Computer hat, wird sie nicht schützen und heilen. Deswegen brauchen wir andere Bildungsinhalte. Wir müssen lernen, wie Systeme auch zusammenhängen. Und wir müssen aus erster Hand lernen. Ich bin nicht gegen digital, gar nicht. Also das ermöglicht
nee, das hatte ich auch nicht so
Individualität
verstanden.
Und so weiter. Wir brauchen beides. Wir brauchen erstmal eine radikale Entrümpelung des Lehrplans zugunsten von projektbasierten Phänomenlernen, so wie das Finnland jetzt macht. Mhm. Und Bildung für nachhaltige Entwicklung heißt, innovative Lernformate, die Selbstwirksamkeit ermöglichen. Also Kinder müssen das Gefühl haben, wow, ich kann was verändern, ich kann was bewirken. So wie im Schulfach Verantwortung oder so. Ja. Und dann haben sie den Mut auch. Wir haben nämlich, das größte Defizit ist das Hoffnungsdefizit. Die meisten Leute sagen, bringt eh nichts. Ja?
Mhm. Und brauche ich später nicht mehr, habe ich nichts von.
Ja, lehnen sich zurück, verdrängen. Mhm. Ja? Wir brauchen Good News. Ja, wir brauchen gute, tolle Beispiele. Wir kriegen immer die Katastrophen. Wir müssen uns Good News selber organisieren. Wir brauchen Vorbilder. Wir brauchen Menschen mit Botschaften. Und Schulen müssen als Institution ökologische Vorbilder sein. Wir müssen leben, was wir lehren in Bezug auf Essen, Gestaltung, Permakultur, Energieeinsparung, Materialbeschaffung und so weiter. Das kann wieder in die Fächer rein.
Und welche Rolle da in diesem Zusammenspiel dann Lehrerinnen und Lehrer spielen, darüber würde ich gerne gleich mit Ihnen reden.
Okay. Ja?
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Frau Rasfeld, wir haben jetzt viel über Schule und Konzept gesprochen. Schauen wir auf die Rolle des Lehrers, der Lehrerin an Ihrer Schule, an der Sie zuletzt waren. Da ist der Lehrer eher Coach als Wissensvermittler. Was heißt das?
Wir haben die Schule erstmal so organisiert, dass die LehrerInnen nur in wenigen Klassen Unterricht haben und nicht durch die ganze Schule rennen und über 100 verschiedene Kinder am Tag haben. Mhm. Das machen viele Schulen, die im Teammodell arbeiten. Kleinteams, Lehrer arbeiten zusammen, Lehrer haben quasi ihre Homebase, ja, wo auch viel Vertrauen herrscht und wo man auch sehr stark zusammenarbeitet. Ich nehme mal dieses Format Lernbüro, wo die Kinder sich eigenständig, ähnlich Montessori sage ich jetzt mal, die Basics beibringen, sich gegenseitig auch helfen. Der Lehrer, Fachlehrer ist natürlich da, kann auch angesprochen werden, hat aber mehr Zeit, weil die Kinder sich viel auch untereinander helfen und viel auch durch dieses Material einfach sich selber an euch eignen können. In ihrem Tempo. Die müssen nicht standardisiert arbeiten. Mhm. Das heißt, jeder muss in der gleichen Zeit das sofort kapiert haben. Man kann da ein bisschen mehr Zeit reingeben, da ein bisschen weniger. Sie haben aber den Jahresrahmen, was sie erreichen müssen. Sie melden sich selber zum Test an. Der Test ist sozusagen der Abschluss des Themas.
Aber wenn ich jetzt in Mathe nicht so gut bin oder in Deutsch, dann schiebe ich das doch lieber hinten raus.
Ja, deshalb ist es bei uns so, dass jeder Schüler einen Lehrer als Coach hat, also jeder Lehrer als Klassenlehrer. Bei uns nennt sich das Tutor oder Tutorin und hat 2 bezahlte Stunden um Einzelcoaching zu machen, jede Woche mit den Kids. Und dann merkt man das. Wow, du bist jetzt 3 Wochen nicht in Mathe gewesen. Was ist los? Weil die Kinder organisieren sich auch unterschiedlich. Manche machen 4 Fächer gleichzeitig, manche machen erst eins zu Ende und so weiter. Das ist alles die Aufgabe des Coaches oder einer hat sein Material beendet, meldet sich nicht zum Test an. Ach, Englischtest, immer daneben gewesen in der Grundschule. Dann geht es darum, was kann dir helfen. Es kommt, die Kinder haben auch ein Logbuch, schätzen sich auch persönlich ein, wie sie gearbeitet haben. Und es kommen auch persönliche Themen zur Sprache. Also das ist der Kern der Beziehungsarbeit, ist dein Tutor, dem du alles sagen kannst, der 100% schweigt, wenn du sagst, das dürfen sie keinem weitererzählen. Und der dir hilft, Probleme zu lösen.
Aber das klingt für mich so, als müsste sich da auch ganz drastisch was an der Lehrerausbildung ändern.
Unbedingt.
Oder das muss ja dann pädagogisch auch unterfüttert
unbedingt
sein.
Unbedingt.
Und da gibt es ja gerade an der Uni Koblenz, Institut für Grundschulentwicklung, die wollen bald Uni im Aufbruch sein. Also das heißt, es geht von der Schule weg schon an die Uni.
Ja, an die Unis hast du vereinzelt eben auch andere, aber es ist noch nicht durchgehend, auch noch nicht in den Seminaren. Ich habe bald eine 2-tägige Veranstaltung Seminar im Aufbruch. Wir müssen komplett auch die 2. Lehrerausbildung ändern. Wir dürfen aber nicht warten, bis das geschehen ist, weil wir müssen jetzt parallel arbeiten. Du kannst aber auch Fortbildung machen, wie coacht man gut oder in gewaltfreier Kommunikation. Es gibt tolles Material auch zum Selbstlernen über Filme und so weiter. Es geht nämlich um Haltung. Und Haltung zu verändern ist das Schwierigste, aber es geht eben. Und da gibt es viele Hilfsangebote. Also der Lehrer ist natürlich für sein Fach da. Sein Fach gibt er gut in dieses Material. Wir beteiligen aber auch die Kinder immer. Die geben uns Feedback, kann man die Aufgaben überhaupt verstehen? Manchmal arbeiten Kinder mit dem Lehrer zusammen an einem Material. Und der Lehrer ist natürlich da und strahlt ja auch aus, dass er für sein Fach steht.
Aber wie passt das zusammen mit dem, was ein ja wirklich anerkannter, renommierter Schulforscher John Hattie aus Neuseeland sagt? Der sagt, am Ende kommt es immer auf den Lehrer an. Also Konzept, äußere Strukturen, selbst Klassengröße ist eigentlich völlig wurscht. Es steht und fällt mit dem Lehrer, mit der Lehrerin.
Ja, also die Klassengröße ist nicht völlig wurscht. Die ist vielleicht in Frontalbeschallung völlig wurscht. Es gibt übrigens eine Studie, dass die Klassen, also einmal ist Hattie in manchen Sachen widerlegt, weil man nachgerechnet hat und er auch Fehler gemacht hat. Aber ich finde, Hattie sagt, Beziehung ist das Wichtigste. Und wie willst du mit 35 zu einzelnen Beziehungen aufbauen und hast dann noch 5 Klassen am Tag, davon wären ja auch die Lehrer krank. Ja, die wissen doch genau, ich würde jetzt noch gerne dem helfen und sie muss schon wieder wegrennen. Ja. Also es widerspricht sich überhaupt nicht. Hattie hat nicht die enorme Wirkung von Peer-Learning untersucht. Also Kinder für Kinder hat eine ganz hohe Wirksamkeit. Und wir brauchen eben auch einen Mix. Aber was eben ist, und diese Fragen stellt sich Hattie gar nicht.
Gut, der geht statistisch ran. Ne?
Du musst jetzt, also wenn bei den Herausforderungen, die wir gerade haben, brauchen wir Leute, die gewohnt sind, eigenständig zu arbeiten, Lösungen zu finden, in Teams zu arbeiten, Verantwortung zu übernehmen, für sich, für andere, für unseren Planeten. Soweit kommt bei Hattie ja alles gar nicht vor. Der geht ja einfach vom alten System aus. Und Kinder, die 13 Jahre lang fremde Fragen beantworten und Arbeitsblätter ausfüllen, sag ich mal so krass, ja, wir haben eine Arbeitsblätterkulturschule, die sollen dann eigene Fragen haben, kreativ sein, Kreativität braucht Räume, offene Räume, alles ist durchgetaktet, oft, es gibt ja Ausnahmen, aber das System ist noch durchgetaktet, normiert, standardisiert. Wer Standardisierung der eigenen Person erlebt hat, ist schwer, Diversity anzunehmen und offen zu sein, und die Arbeitswelt von morgen, die tickt komplett anders.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Sie waren eine der Expertinnen im sogenannten Zukunftsdialog der Bundeskanzlerin. Da ging es um das Thema Lernen, lebenslanges Lernen. Daraus ist Ihre Initiative entstanden, Schule im Aufbruch. Und vielleicht müssen wir mal an dieser Stelle aber sagen, dass alles, was Sie so umtreibt, das kommt nicht nur von Ihnen, sondern dahinter steckt ein großer nationaler Aktionsplan Bildung. Also es gibt schon eine große, breite Grundlage, dass sich was verändern soll im Bildungssystem. Richtig? Habe ich das richtig verstanden?
Ja, das haben Sie richtig verstanden. Genau.
Und wo sehen Sie da Ihren Auftrag?
Ja, Also dieser Zukunftsdialog der Bundeskanzlerin, da habe ich Gerald Hüther und Stefan Reinbach kennengelernt. Mhm. Wir waren 3 der 6 Kernexperten. Und unser Ergebnis war, es war spannend, es war interessant, wir haben gut gearbeitet. Die Kanzlerin war auch unglaublich offen und wir hatten auch richtig 2 ganze Tage mit ihr verbracht. Und dann kam aber raus, dass was den kleinen Bereich Schule anbetrifft, beim lebenslangen Lernen, der Bund ja überhaupt keine Wirkung hat.
Keine Zuständigkeit.
Ich durfte auch das Wort Schule nicht in den Mund nehmen. Okay. Und da haben wir gesagt, der Föderalismus ist ein Hemmschuh. Mhm. Ja, ein Hemmschuh für eine große Vision, weil nämlich Bildung in Deutschland parteipolitisch ist. Je nach Partei und wer da die Regierung hat, wird Bildung so oder so gesehen. In allen Ländern auch anders dann wieder. Viel wird über den Haufen geworfen. Aber die Vision für Bildung im 21. Jahrhundert, die ist da schwer zu entwickeln. Und die Kultusminister befinden sich total im alten Muster von Konkurrenz, Ranking. Wir sind die Besten, wir stehen da oben und so weiter. Also brauchen wir jetzt eine Bewegung von unten, eine Bottom-up-Bewegung. Und da haben wir Schule im Aufbruch gegründet und haben gesagt, Leute und Schulen, habt doch mal Mut. Ihr könnt auch, in vielen Bundesländern kann man wirklich viel mehr, darf man auch viel mehr, als da verwirklicht wird. Und wir unterstützen, wir vernetzen, wir geben Material. Wir haben jetzt auch 3 Netzwerke in 3 Bundesländern aufgebaut. Und die Leute,
das heißt,
brauchen Mut und Beispiele.
Wenn eine Schulleiterin jetzt zuhört und sagt, oh, da interessiere ich mich für, dann bekommt man von Schule im Aufbruch Unterstützung und Material und Hinweise, was man umsetzen kann.
Ja. Und wir sind aber auch personell noch nicht so gut ausgestattet. Mhm. Also unsere 3 Netzwerke haben wir einfach nur in 3 Bundesländern.
Okay.
Ja, dass wir wirklich Schulen auch unterstützen. Mhm. Arbeiten aber in Niedersachsen engstens mit dem Kultusministerium zusammen, haben jetzt eine gemeinsame Bewegung, weil nämlich Bildung für nachhaltige Entwicklung ist jetzt aufgelebt. Die gibt es schon seit der Rio-Konferenz, gibt es schon den Begriff Gestaltungskompetenz für eine neue Welt. Aber jetzt haben wir die 17 Sustainable Development Goals, die Global Goals, die sind ja vor 5 Jahren verabschiedet worden im September. Und das zentrale Goal ist Nummer 4. Qualitativ gute Bildung, inklusive qualitativ gute Bildung. Daraus hat die UNESCO einen Weltaktionsplan gemacht und Deutschland hat daraus einen nationalen gemacht. Bildung für nachhaltige Entwicklung, den kaum einer kennt. Die Digitalisierung überschattet alles. Die Medien berichten überhaupt nicht über BNE. Und BNE heißt...
Also BNE ist die Abkürzung für...
Bildung für nachhaltige Entwicklung.
Ja.
Und heißt tatsächlich diesen Paradigmenwechsel. Nicht den Stoff im Zentrum, sondern das Kind. Relevante Themen. Die eigene Institution.
Aber wenn kaum... Also das eine ist, es spricht kaum jemand drüber, aber die ersten Ansprechpartner wären ja die Schulen. Warum tun die Schulen sich so schwer, da was umzusetzen?
Weil viele Schulen das auch gar nicht wissen.
Okay.
Also ich bin ja fast täglich vor Corona in Schulen gewesen oder auf Konferenzen. Ich kann gar nicht allem nachkommen. Die Sehnsucht ist riesengroß, die Bilder fehlen.
Aber es ist ja eigentlich, Sie haben es gesagt, es kommt ursprünglich von der UNESCO, es ist ja eigentlich auch eine politische Geschichte,
ja,
also aus der Politik müsste das
kommen.
Die
haben den auch unterschrieben und die haben auch den Orientierungsrahmen globale Entwicklung in die Welt gesetzt. Aber dauert ja oft so 20 Jahre, bis das nach unten gesickert ist, nur die haben wir nicht mehr. Deswegen ist wichtig... Schauen Sie nach, nationaler Aktionsplan, Bildung für nachhaltige Entwicklung, gestalten Sie Ihre Schule um und Schule im Aufbruch ist Change Agent, als Change Agent ausgezeichnet, weil wir schon von immer schon diese Bildung für nachhaltige Entwicklung auf den 4 Säulen lernen, Wissen zu erwerben, ist genauso wichtig wie das Zusammenleben lernen, ist genauso wichtig wie Handeln lernen, ist genauso wichtig wie Lernen zu sein. Wer bin ich eigentlich? Wofür bin ich hier auf der Welt?
Und
Potenzialentfaltung.
Change Agent heißt einfach ein Veränderungsagent, ein Veränderungshelfer.
Genau, wir helfen mit dabei, hochoffiziell ausgezeichnet, 2016 und 2018. Mhm. Und deshalb freue ich mich sehr, weil manche denken auch, Margret Rasfeld spinnt da so ein bisschen. Und jetzt auf einmal ist das bildungspolitisches Programm. Das ist schon toll und die UNESCO sagt, dass der neue Sinn von Schule ist es, lernen, die Welt zu verändern.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Frau Rasfeld, das wissen wir alle, Bildungspolitik ist wahnsinnig langsam, bis sich da was bewegt, bis da was in die Gänge kommt. Eine Idee Ihrer Initiative ist, Schulen könnten einen Friday einrichten. Was steckt dahinter?
Genau. dahinter steckt, wenn Kinder Selbstwirksamkeit, dahinter steckt einmal die relevanten Themen, viele Themen. Zum Beispiel, wir schmeißen pro Sekunde 300 Kilo Lebensmittel weg. Weiß fast niemand von den Kindern und auch von vielen Lehrern nicht. So Fragen wie, die Welt könnte doppelt so viele Menschen ernähren, wie wir haben. Wieso stirbt alle 10 Sekunden ein Kind? Wieso produzieren wir so viel Müll? Und so weiter und so fort. Mhm. Diese ganze Palette kommt nicht im Schulbuch vor. Mhm. Konsum, eine Jeans, die wir kaufen, hat mehr als 8000 Liter Wasser in sich schon, mehr als ein Mensch in 20 Jahren trinkt. Was? Wie kommt das? Was können wir tun? Und so weiter. Also relevante Themen, die Global Goals kennenlernen, mhm, die als wirklich Hoffnungsschimmer auch kennenlernen.
Also der positive Dreh, was können wir tun?
Genau, und sich informieren, wissen, ins Handeln kommen, lokal handeln.
Und das immer freitags.
Und sich vernetzen mit der ganzen Expertise, die um die Schule herum ist. Es gibt viel im Netz, aber es gibt auch viele Menschen. Es gibt auch den Imker und den Schäfer und Methoden wie Design Thinking, wo jemand kommen kann, von der Uni oder von entsprechenden Unternehmen.
Oder ein Landwirt kommt in die Schule. Ein
Landwirt, ich kann rausgehen, ich kann gestalten. Mhm. Dafür brauchen die Schulen Zeit, weil da keine Zeit für da ist. Die Zukunft ist nicht im Schulbuch und auch nicht im Lehrplan, weil Lehrpläne und Schulbücher sind immer 10 Jahre zurück.
Weil also
brauchen
zu langsam.
Wir dafür ein Zeitfenster für diese wesentlichen Fragen. Zum Wissenserwerb, zum Handeln, zum Netzwerken und zum Tätigwerden. Das ist das eine. Das andere ist, ich hatte schon vom Projektunterricht gesprochen. Der Projektunterricht ist eben nach 5 Wochen ist ein Thema beendet. Ne? Nimmt man jetzt Plastik, die erforschen alles. Ja, dann fängt es doch an. Wie mache ich jetzt die Schule plastikfrei? Und mein Stadtteil vielleicht? Oder. Da ist dann keine Zeit mehr für da. Und der Friday ist ein Raum, wenn die ganze Schule den Friday macht, können sich Leidenschaftsgruppen bilden, könnte jetzt eine Gruppe sagen, so, und jetzt ziehen wir los und jetzt gucken wir mal, was wir tun können. Und die brauchen vielleicht ein Jahr, andere brauchen nur 3 Wochen. Also dieser Möglichkeitsraum, der alles eröffnet und nicht immer klassenweise arbeitet, sondern ist jetzt gerade schwierig in Corona, aber in Leidenschaftsgruppen. Ja. Das heißt, der Friday ist eigentlich eine Erweiterung des Projektes. Er hat riesengroßes Transformationspotenzial, weil die Lehrer nicht wissen, wie der abläuft und sich einfach darauf einlassen müssen. Weil wenn wir nicht dieses Vertrauen in die Zukunft haben und in etwas, was wir noch nicht kennen, und das vorleben, dann werden es auch die Jugendlichen.
Aber ich sehe schon die Lehrerinnen, Lehrer, Schulleiter, ich sehe sie alle, wie sie sagen, ja, die Frau Rasfeld, das stellt die sich schön vor, den Freitag freiräumen dafür. Die Zeit haben wir nicht.
Ja, ich kann nur sagen, der Friday kommt super an. Ich kriege bei allen Vorträgen stehende Ovationen.
Schulen, die mitmachen.
Und dann kommt natürlich die Frage, und dann kommt, boah, ja, und dann könnte man endlich und endlich und endlich. Und dann kommt natürlich auch, oh, wo kommen die Stunden her? Mhm. Ja, und da muss man kreativ sein. Und wir haben jetzt 12 Schulen, die den über 3 Jahrgänge einführen. Also was weiß ich, Grundschulen über 4 Jahrgänge und so weiter. Also nicht so vereinzelt.
Ja.
Und da sind auch 2 Gymnasien bei. Und das soll auch wissenschaftlich begleitet werden. Wir starten jetzt. Und dann gibt es einen riesen Pool von interessierten Leuten, weil man kann auch anfangen, 2 Lehrer werden mit 2 Doppelstunden eingesetzt, die Lust haben, projektbasiert und anders zu arbeiten. Und dann kann ich das da starten oder in einem Wahlpflichtkurs oder.
Und der Friday schreibt sich wie Freitag, also ja, Friday, ja, und hat nichts mit Fridays for Future zu tun.
In gewisser Weise schon, weil wegen wir greifen die Anliegen der Fridays for Future natürlich auf. Die sagen, so kann es nicht weitergehen, wir brauchen eine andere Welt. Die sind ja sehr stark auf Klima, ne? CO2-Einsparung und so weiter. Der Friday ist noch diverser, aber die Fridays for Future finden den ganz toll. Und man kann natürlich am Freitag demonstrieren, aber man kann auch auf seiner Straße mal die Leute aufklären. Und der Friday soll eben auch andere einbeziehen, ne? Kommune und so.
Und Sie waren jetzt heute hier, standen uns Rede und Antwort 2 Stunden lang, weil morgen die Schule wieder losgeht. Was wünschen Sie den Kolleginnen und Kollegen, die morgen die Schülerinnen und Schüler empfangen? Ein kurzer, knapper Wunsch.
Ich wünsche euch trotz der vielen Einschränkungen Freude. Und ich wünsche euch Mut, loszulassen und gerade Corona zu nutzen, um neu zu denken und neue Wege zu gehen.
Der Wunsch an Schulleiter und an Lehrerinnen und Lehrer von Margret Rasfeld. Frau Rasfeld, herzlichen Dank, dass Sie da waren. Und es gibt für jeden Gast auch immer ein kleines Geschenk zum Abschluss, weil Sie die weite Reise hergefunden haben. Hier war auch mal im Studio Sabrie ten Berken, die Traumwerkstatt von Kerala. Das war ein eindrücklicher Gast. Sie sagt, jeder Mensch hat Talente und wenn man sie optimal einsetzt, dann können Träume und Visionen Wirklichkeit werden. Und das könnte eine spannende Lektüre für Sie werden für die Heimfahrt.
Schön, wunderbar. Ich war auch schon mal in Kerala.
Ah, wie schön. Ich reiche Ihnen das Buch hier durch die Plexiglasscheibe, Corona-konform. Danke Ihnen für den Besuch im Studio und wünsche Ihnen noch einen schönen Restsonntag.
Ihnen auch und allen anderen.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.